Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herzlich willkommen zu Summa Summarum. Heute mit dem Silberjungen Thorsten Schulte. Herzlich willkommen, Thorsten Schulte.
Ja, freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir wollen heute ein bisschen über das Wort fremdbestimmt reden. Sie haben 2017 schon ein Buch geschrieben, das hieß Kontrollverlust. Das heißt, so eine Vorstufe von fremdbestimmt. Das neue Buch ist jetzt rausgekommen im Oktober 2019 und heißt Fremdbestimmt. Es geht um 120 Jahre bis zum heutigen Tag. Und Sie gehen sehr stark ein auf die Kriege, auf das Bankensystem, auf die allgemeinen Strukturen, auch die Strukturen hinter den Strukturen. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, wie Sie überhaupt von Kontrollverlust zu der Fremdbestimmung gekommen sind.
Ein Stück weit sind das persönliche Erfahrungen und einfach persönliche Beobachtungen. Ich habe ja letztlich als Investmentbanker eigentlich als Teil des Systems gehandelt. Und ich weiß noch, wie ich im August 2007 mal eine Mail schrieb von zu Hause aus an einem Samstag, wirklich von meinem privaten Account. Und die poppte dann leider im Compliance Office der Deutschen Bank meines damaligen Arbeitgebers auf. Ich saß damals im Handelsraum der Deutschen Bank und ich habe damals gewarnt vor einer Krise in ein, zwei Jahren, die uns droht, wo auch große Banken drohen, pleite zu gehen. Und ich will heute gar nicht sprechen über die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Ich habe also Ende 2007 dann wirklich auch einige Wochen lang mit einer Depression zu kämpfen gehabt. Das ist ja sehr unschicklich, in der deutschen Öffentlichkeit Schwächen einzugestehen. Aber ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, dass ich nie wieder als Investmentbanker tätig sein möchte und dass ich mich der Wahrheit zuwenden möchte. Habe dann diesen Silberjungen gegründet. Viele fragen sich, warum Silberjunge? Mir war es wichtig, ich habe immer gesagt, Silber ist das bessere Gold. Gold kann man ja auch schnell verbieten. Wir sehen ja gerade die Repression des Staates gegen Goldbesitzer. Man darf jetzt auch Edelmetalle ab Januar in Deutschland ja nur noch kaufen, anonym bis 2000 Euro. Also diese Repression, diese finanzielle Repression nimmt ja jetzt immer stärker zu. Und damals habe ich dann nach dieser Zeit als Investmentbanker gesagt, ich möchte gerne für Gold und Silber werben, die ja für mich der Erzfeind des Papiergeldsystems, der Erzfeind der Zentralbanken darstellen. Und gerade in einer Phase, wo es Negativzinsen gibt, also wo ja immer mehr Sparer damit konfrontiert sind, dass sie sogar, wenn sie Geld anlegen, sogar selbst Zinsen an die Bank zu zahlen haben. Das ist ja eigentlich eine völlige Verkehrung. Ja? Also das ist ja so, als ob der Reiter das vertragen würde, wenn wir uns das mal so bildlich vor Augen führen. Das heißt, ich habe also dann ab 2008 immer wieder letztlich dieses Papiergeldsystem, unser Finanzsystem sehr kritisch beleuchtet, habe aber auch als Investmentbanker bereits 2000 eine Präsentation immer dabei gehabt, die hatte den Titel Zeitenwende, ja, um auch auf eine kommende Zeitenwende hinzuweisen. So, und in den letzten Jahren wird für mich das Ausmaß von Täuschung, von Unwahrhaftigkeit immer schlimmer. Und mein Buch beginne ich mit einem Zitat von Karl Jaspers. Und Karl Jaspers sagte 1958, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Und für mich sind heute Friede, Freiheit, Wahrheit bedroht. Das heißt, was mich jetzt in den letzten zwei Jahren so angetrieben hat, dieses Buch fremdbestimmt zu schreiben, ist, ich möchte 120 Jahre Lügen und Täuschung aufdecken, damit die Menschen verstehen können, was uns im Hier und Jetzt bedroht. Denn diese Fremdbestimmung, die zieht sich ja nicht erst jetzt durch die letzten Jahre, sondern durch diese 120 Jahre, auch wenn man natürlich noch weiter zurückgeht, aber das Buch durfte nicht zu dick werden. Wir könnten wahrscheinlich über die ganzen Jahrtausende sprechen und werden vermutlich für diese Fremdbestimmung immer wieder sehr viele sich ähnelnde Indizien auch.
Also das heißt, Sie kommen ja eigentlich, so wie Sie es gerade beschrieben haben, Sie kommen also direkt aus dem Banken- und Finanzsystem, denn Sie haben lange da gearbeitet, bei der Deutschen Bank, das hatten Sie erwähnt, HSH Nordbank.
Bei der DZ Bank, ja.
Die HSH Nordbank Spitzeninstitut ist auch schon weg.
Ja, Genossenschaftsbank. Also ja, ich habe auch da es nur kurz ausgehalten. Ich glaube, ich habe nach drei Tagen meinem damaligen Chef von Capital Markets gesagt, dass ich wenig Zukunftschancen für diese Bank sehe. Aber das wäre ein eigenes Thema.
Ja, zu der Zeit war es aber so, kurz vor der Krise, der Bankencrash 2008, haben die Ratingagenturen alle eigentlich gesagt, alles ist gut, alles läuft gut, noch vier Wochen vorher. Und sie haben also schon 2007 öffentlich gemacht, dass da wahrscheinlich eine Krise kommen wird.
Naja, öffentlich ja nicht, weil ich war ja als Vice President der Deutschen Bank, durfte ich jetzt so was auch nicht öffentlich sagen. Das war eine persönliche Mail. Mein Problem war dann auch, dass zwei Wochen später die Wirtschaftswoche in einem Aufmacherartikel letztlich Teile dieser Mail eben dann auch benutzt hatte. Ja. Dass also ein Investmentbanker seine Freunde waren.
Aber ist denn was passiert oder hat es Anklang gefunden, als Sie gesagt haben?
Ich sage das heute ganz deutlich, ich habe damals eine Abmahnung bekommen. Ich habe, wenn man das liest, es war ein Maulkorb. Und das ist das Interessante an der Stelle. Der Silberjunge ist entstanden, weil damals ein Freund von mir, auch Fernsehmoderator, der hatte damals eine Mailadresse mit dem Absender Goldjunge darin. Goldjunge@ und dann ging es weiter. Und ich war ja immer der Silberaffin, habe immer wirklich gesagt, Silber ist das Beste. Gold aus vielerlei Gründen. Mein erstes Buch hatte ja deshalb diesen Titel, Silber, das bessere Gold. Und habe dann selbst geguckt, ist die Mailadresse Silberjunge noch frei? Und das war so. Und dann habe ich meine Mails weiter verschickt. Ich durfte keine Mails mehr verschicken unter meinem Klarnamen und habe dann unter dem Pseudonym Silberjunge.
Das heißt, da haben Sie schon gemerkt, da kriegt man einen kleinen Maulkorb. Also wenn man die einfach sagt, was man denkt, und Sie waren ja mittendrin, haben wahrscheinlich auch Indizien dafür gehabt, dass es zu einer Krise kommen wird. Das hat man aber so nicht gehört. Wie gesagt, alle Ratingagenturen, alle Zeitungen haben berichtet, alles läuft, die Wirtschaft läuft, es ist alles in Ordnung. Und dann kam das relativ...
Ja, aber schauen Sie, auch im Januar, Februar, März diesen Jahres haben Sie von Rezessionssorgen in Deutschland nichts gehört. Und da habe ich schon meinen Lesern gezeigt, welche Indikatoren dafür sprechen, dass uns letztlich ein raues zweites Halbjahr und ein rauer Herbst und ein rauer Winter bevorstehen. Mhm. Wir müssen uns vor Augen führen, dass von den Massen doch wirklich auch die Wahrheit ferngehalten wird. Und das gilt im Finanzgewerbe genauso. Das gilt, wenn wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen, gerade mit der deutschen Geschichte der letzten 120 Jahre beschäftigen. Die Wahrheit wird vor den Menschen zurückgehalten. Und deshalb, was mich so antreibt, ist, dass ich heute sehe, wenn ich Karl Jaspers zitiere und nochmals Friede, Freiheit, Wahrheit, dieser Dreiklang, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir uns damit beschäftigen, werden wir erkennen, dass heute der Friede, unsere Freiheit und die Wahrheit ganz extrem bedroht sind. Ganz extrem.
Also Ihr Buch, ich habe das ja auch bekommen vor einigen Wochen und habe natürlich einiges da durchgelesen, bin zwar noch nicht ganz durchgegangen, aber ich habe fast alles durchgeblättert und da bemerkt man also, dass alles mit allem was zu tun hat. Und Sie haben unheimliche Recherche betrieben. Sie haben, glaube ich, 879 Quellen, Quellenangaben, also Originalquellenangaben. Ist es wirklich so schwer, weil Sie von Wahrheit geredet haben? Man sagt ja immer, Wahrheit ist immer aus der Sicht des Betrachters, ja? Oder wer schreibt die Wahrheit? Was ist mit Ihnen passiert eigentlich, als Sie so viele Dinge herausgefunden haben?
Zunächst ist mir wichtig, ich habe ja hier nur mal drei Bücher aufgestellt, dass ich alle Quellen selbst überprüft habe, mir besorgt habe, da auch Geld in die Hand genommen habe. Und hier sieht man beispielsweise das Tagebuch des US-Botschafters in Berlin von 1933 bis Dezember 1937. Und das Interessante ist, es ist ins Deutsche übersetzt worden, als nochmals das Tagebuch eines US-Botschafters in Berlin zu Zeiten der Nazi-Terrorherrschaft. Und das Interessante ist, ich habe dann durch Zufall erfahren, das Buch gibt es auch in deutscher Sprache. Das hatte mich gewundert angesichts der Inhalte. Die sind nämlich für die Amerikaner, für die US-Außenpolitik alles andere als vorteilhaft. Und dann habe ich das Buch in deutscher Sprache bestellt und habe geblättert und sehe plötzlich, da bedankt sich jemand bei der Regierung der DDR, dass jetzt dieses Buch endlich in deutscher Sprache erschienen ist. Und warum war 1961, 62 die DDR-Regierung wohl bereit, ein Tagebuch eines US-Botschafters zu veröffentlichen?
Da müssen wohl belastbare
Dinge für den imperialistischen Klassenfeind.
Da ist natürlich jeder mit seiner Propaganda beschäftigt. Ne?
Ja, aber das Entscheidende ist nochmals, wenn wir über Tagebücher reden. Das hier beispielsweise, das sind die Tagebücher des ersten US-Verteidigungsministers. Und da steht etwas Hochinteressantes drin über ein Gespräch mit Joe Kennedy. Und Joe Kennedy war Botschafter der Amerikaner 1939, 1940 in London. Und er berichtet, wie er damals die US-Außenpolitik einschätzte. Das ist ein Gespräch und das ist in einem Tagebuch festgehalten. Und ich glaube, wir können weder diesem US-Botschafter noch diesem ersten US-Verteidigungsminister unterstellen, dass sie Feindpropaganda, also jetzt für die Feinde der Amerikaner, betrieben haben. Sondern in Tagebüchern merkt man doch, spätestens da werden die Menschen sich doch auch selbst auf die Wahrheitssuche begeben. Und manchmal wollen auch Menschen in ihren Tagebüchern was tun. Sie möchten ihr Gewissen erleichtern. Und deshalb sind für mich solche Quellen hochinteressant und damit habe ich das Buch angereichert. Weil wir müssen erkennen, wer sind die Feinde des Friedens und unserer Freiheit und der Wahrheit. Und wer doch die letzten Jahre mal Revue passieren lässt, wir merken doch, dass die Unfreiheit in diesem Land, in meinem Vaterland, immer mehr zunimmt. Und das hat etwas natürlich auch beispielsweise wieder mit dieser finanziellen Repression ganz stark zu tun. Und ich möchte, dass die Menschen erkennen, ich möchte eigentlich mit diesem Buch eine Komplexitätsreduktion schaffen.
Aber war es nicht wirklich immer schon so, dass die Wirtschaft Hand in Hand mit dem Bankensystem einherging, weil jeder Krieg muss ja bezahlt werden. Und das ist jetzt aber, also das weiß eigentlich jeder sozusagen. Wo kommt denn die wirkliche Fremdbestimmung her? Sind es einige wenige? Wer sind diese Menschen, die in der Vergangenheit die Fremdbestimmung bestimmt haben?
Es gibt ein hochinteressantes Buch eines ehemaligen russischen stellvertretenden Bildungsministers. Ich meine in der Zeit von 1910 bis 1915, der hatte also intensiven Kontakt zum Zaren. Und aus diesem Buch von ihm habe ich letztlich das folgende Zitat, was ich gerne auch hier den Zuschauern zum Besten geben möchte. Wenige Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der brach ja aus am 1. August 1914 mit der Kriegserklärung Deutschlands an Russland, dann folgte am 3. August die an Frankreich und die Engländer erklärten dem Deutschen Reich am 4. August, in der Nacht vom 3. auf den 4. August, den Krieg. Und es gab einen eucharistischen Weltkongress vom 22. bis 26. Juni 1914. Und dort hat der Kardinal Farley, ein Kardinal aus New York, damals Folgendes gesagt. Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als große Bankgeschäfte regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business und einzig und allein. Danach, nach diesem Zitat, schließe ich dann das Kapitel, das Deutsche Reich wie das Russische prosperierten über Jahrzehnte unter ihren Monarchen, sie zu entfernen, war also laut Kardinal Farley das Ziel, das Kapital wünscht eben niemanden über sich zu haben.
Ja, aber das erinnert mich doch an die heutige Zeit mit Warren Buffett, der sagt, also wir befinden uns in einem Krieg, er gehört zu den der Reichen und das ist der Krieg der Reichen gegen die Armen und sie werden die Gewinner sein. Also das hat sich ja dann, das ist ja viele Jahre zuvor, das heißt, solche Dinge hören wir ja immer wieder. Genau. Nehmen wir als Bürger das einfach nur nicht wahr und lassen uns freiwillig fremdbestimmen? Oder, weil man kommt ja an die Quellen relativ frei ran.
Das ist mir ja auch wichtig. Ich kann das gerne auch hier in die Kamera halten. Man sieht hier beispielsweise, wie ein Artikel aus der New York Times abgebildet ist. Ja? Und das ist beispielsweise ein Artikel, ein Beitrag, der in der New York Times erschienen ist, von David Rockefeller, ein ganz wichtiger Mann damals. War Chef der Chase Manhattan Bank, ganz lange Zeit, die in JP Morgan Chase heute aufgegangen ist, der größten US-Bank. Und der hat damals ein hohes Lied angestimmt, ich lese jetzt mal nicht das ganze Zitat vor, auf Mao Zedong und die chinesische Revolution. Und warum? Weil damals die Amerikaner an der Öffnung Chinas gegenüber den USA arbeiteten und das hatte nur geopolitische Gründe. Nicht, dass die wirklich den Mao Zedong so toll fanden und diese chinesische Revolution, die laut dem Schwarzbuch des Kommunismus 65 Millionen Opfer forderte, sondern da ging es einfach darum, dass die Chinesen gegen die Sowjetunion in Stellung bringen wollten. Mhm. Ja, es ist immer wieder das gleiche Spiel. Es geht immer um Kapital und es geht immer um Macht. Es geht um Machtpolitik, es geht um Geopolitik. Es sind letztlich immer die gleichen Webstrukturen, die wir erkennen können. Aber und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie kommen wir davon weg?
Ne? Ja, die Frage ist, ich meine auch Henry Ford, es gibt ja so viele Sprüche. Henry Ford hat gesagt, wenn die Leute wüssten, wie das Finanzsystem funktioniert, wäre bis noch vor morgen früh eine Revolution. Und das hat er vor fast 100 Jahren gesagt.
Und Henry Ford hat noch etwas gemacht. Und das zeige ich im Buch. Ich bilde diesen Artikel ab. Ende 1922 stand bereits in der New York Times, Berlin Hears, Ford is backing Hitler. Das heißt, Ford soll danach Hitler unterstützt haben. Und genauso gut hat er 1929 aber einen Vertrag unterschrieben für den Aufbau einer großen Automobil- und Lkw-Fabrik in Russland damals. Ja, Gorki. So, und das ist das Interessante. In einem Kapitel zeige ich im Kapitel 5.3, wie die Amerikaner sowohl der Sowjetunion massiv halfen beim Wiederaufbau der Wirtschaft nach der russischen Revolution.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil es sind ja immer die gleichen Kräfte, die sozusagen das Spalten verursachen und befeuern und finanzieren.
Spalten. Und am Ende sind sie diejenigen, die daran verdienen.
Also anscheinend ist es dem Finanz- oder Geldsystem völlig egal, ob es Kommunismus heißt, Nationalsozialismus heißt, Kapitalismus heißt, man kann, sie nennen es auch Kleptokratie, Ja, vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen.
Was Reichtumsherrschaft.
Ist für, ja.
Es ist eine Reichtumsherrschaft, ja. Und,
hat was
und,
mit Klauen
und
auch
denen,
zu tun, ne? Mit
genau, auch da, so. Und es geht denen ja dann nicht darum, dass es Ihnen und mir besser geht, dass es dem kleinen Mann besser geht, sondern in Wirklichkeit geht es Ihnen ganz rücksichtslos um Ihre Macht und letztlich um Ihren Reichtum. Und wenn man sich einen solchen David Rockefeller vor Augen führt, was er will, wofür er stand, was ich ja im Buch in mehreren Kapiteln eben anspreche, der Name Rockefeller kommt öfter vor, der Name JP Morgan kommt öfter vor. Wenn die Russen beispielsweise mal, also wobei ich habe im letzten Jahr das große Glück gehabt und durfte den russischen Schriftsteller Nikolai Starikow mal in Moskau treffen. Und da habe ich mit ihm auch über die Hintermänner der russischen Revolution gesprochen und darüber, wer Nutznießer war.
Trotzki wurde bezahlt, oder? Dass er da
das drittlängste Kapitel beschäftigt sich ja auch mit der russischen Revolution und da kommt Trotzki vor. Da ist ja hochinteressant, wie konnte Trotzki überhaupt aus New York damals rauskommen. Er hatte ja einen Pass, der ihn durch das britische Empire führte, der ihn einreisen ließ nach Russland. Und das sind die entscheidenden Fragen. Und vor allem auch, wer waren die Nutznießer? Wenn man sich vor Augen führt, dass General Electric in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Elektrifizierung der UdSSR vornahm, hochinteressant auch sich mit der Außenhandelsbank, mit der ersten sowjetischen Außenhandelsbank zu beschäftigen, wie Leute von JP Morgan da mit drin waren. Aber auch wenn man weitergeht in den 30er Jahren, was ich auch mache, dass ich den Leuten zeige, guckt euch mal die Gründungsstatuten an, ich werde jetzt kommendes Wochenende in Basel sein. Wer sitzt in Basel? Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und schauen wir uns mal die Gründungsstatuten an. Da fällt der Name JP Morgan auch, unter anderem als einer der Mitgründer.
Also jetzt ist schon mal klar, also das Banken- und Finanzsystem hat sehr viel zu tun mit der Fremdbestimmung. Und im Zuge, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen, im Zuge meiner Recherche und der Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich mich auch gewundert, ich habe da auch was rausgefunden, am 1. Dezember 1934 hatte es ein neues Gesetz gegeben von Stalin und das hieß Krieg gegen den Terror. Und das hat also etwas, was vorher illegal war, zur Legalität gemacht. Und zwar konnte er ab dem Zeitpunkt im Grunde Hunderttausende massakrieren, umbringen lassen, in Straflager versetzen lassen und so weiter. Dann habe ich mir auf der anderen Seite den Krieg gegen den Terror, der ja seit 9/11 auch stattfindet, den Patriot Act durchgelesen, der relativ ähnliche Worte und Beschreibungen beinhaltet wie dieses Gesetz von Stalin damals. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wiederholt sich die Geschichte und wir kriegen es nicht mit? Ist das die Fremdbestimmung?
Die Mächtigen arbeiten ja vor allem mit zwei Dingen, also mit zwei Gefühlen, die sie schüren. Das eine ist ja Hass, ja, wenn Leute hassen, dann lassen sie sich auch vor den Karren spannen für alles Mögliche. Das eine ist Hass und das andere ist Angst.
Und wer ist für den Hass zuständig? Sind das die Medien? Sind das nur die Banken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Banken Hass schüren.
Ja, aber schauen wir uns doch die Medienkonzentration heutzutage an. Welche Journalisten haben denn noch die Zeit und welche Zeitungen haben das Geld, sich eigene Rechercheteams zu halten? Immer weniger. Das heißt, die meisten machen was? Sie bringen einfach das, was so Nachrichtenagenturen wie Bloomberg, ich habe selbst ein Bloomberg-Terminal, Bloomberg oder Reuters, unter das Volk streuen. Das heißt, eine eigene Berichterstattung findet ja kaum noch statt. Also bei den wirklich wichtigen Themen. Und das ist etwas, was ich mit großer Sorge sehe. Also das ist ja auch eine gewisse Form von Gleichschaltung, wenn wir hier nur noch ganz wenige große Medienkonzerne haben. Ich sehe beispielsweise auch mit Sorge in Deutschland, wir haben ja überhaupt keine auch wirkliche Meinungsvielfalt mehr in unserer Zeitungslandschaft. Nun, ich bin ja von Hause aus...
Gab es denn schon mal Zeiten, wo die Meinungsvielfalt größer war? Weil in Ihrem Buch gehen Sie auch darauf ein, dass es immer wieder in ein paar Händen lag. Also die Medienlandschaft liegt in ein paar Händen, die Bankenszene liegt in ein paar Händen. Wie kommen wir aus dieser
Medienkonzerne, über die Medien gibt es ja auch einen Buchabschnitt. Ja. Und was ich mit Sorge sehe, ich finde ja heutzutage dieses Links-Rechts-Denken eigentlich völlig überholt. Und meines Erachtens ist es auch so, dass wir uns von den Parteien letztlich nicht den Weg zur Selbstbestimmung versprechen können. Auch dazu gibt es ja ein Kapitel, wo ich mal beleuchte unseren Parteienstaat. Wenn wir zur Selbstbestimmung wollen, geht das für mich persönlich nur über direkte Demokratie. Also dass wir eine Massenbewegung für direkte Demokratie initiieren. Direkte Demokratie setzt aber auch voraus, dass wir ein paar Spielregeln einhalten, nämlich dass wir Toleranz gegenüber Andersdenkenden wieder üben, dass in unseren Medien auch das Hü und Wider versucht wird, objektiv und auch einigermaßen gleichmäßig verteilt zur Sprache bringen zu lassen. Es kann ja nicht so sein,
dass... Aber Sie wissen schon, dass Sie mit Ihrer Meinung rechts und links aufzubrechen, da relativ am Rand der Gesellschaft sind, denn wie wir jetzt auch aktuell wissen, geben die sehr viele Gelder rein, Steuergelder, um gegen rechts vorzugehen.
Ja, also ich sage das immer wieder bei Vorträgen, auch gerne hier in Interviews, dass ich froh bin, weder unter einem Tyrannen Stalin noch unter einem Tyrannen Hitler leben zu müssen. Ich rede ja über Freiheit und für Freiheit möchte ich schreiben und reden. Und deshalb müssen wir schon auch denen eine rote Karte zeigen, die für tyrannische Systeme Flagge zeigen.
Ja, aber da komme ich jetzt nochmal in meiner Recherche, nicht nur das mit Stalin, sondern dann ist mir auch noch etwas aufgefallen. Es gab ein Gesetz von 1934 aus Deutschland, also man weiß, wer da regiert hat, die NSDAP. Und dieses Gesetz...
Auch 1934 meine ich,
dieses auch Gesetz, ja. Auch 34, genau gleichzeitig, das meinte ich ja, als ich so geguckt habe, habe ich gedacht, wow, was passiert hier? Also gleichzeitig zu Stalin, weil Sie gerade gesagt haben, ich will weder Stalin noch irgendwie hier rechts oder links, Sie haben ja auch irgendwo recht, aber was ich zeigen will, ist dieses Heimtückegesetz. Ja? Das gab es auch ein Jahr zuvor, 33, aber es wurde erweitert 1934 und das war ein Gesetz gegen Hassreden. Und wissen Sie, wenn ich das, ja, da geht es mir halt, weil die Frau Lamprecht erst neulich diesen 9-Punkte-Plan, der noch nicht steht, aber ein bisschen ausformuliert hat. Und als ich das wieder gesehen habe und verglichen habe, habe ich gedacht, warte mal, was ist denn hier los? Also wiederholt sich doch die Geschichte immer wieder. Merken wir nicht, dass wir immer wieder die gleichen Strukturen anwenden?
Ich denke, dass wir beide das merken, weil es ist ja so.
Ich habe es halt für mich rausgefunden, aber ich war erstaunt.
Ich glaube, dass auch draußen ganz, ganz viele das merken. Ja, und umso wichtiger ist es aber, dass wir in unserem täglichen Tun alles daran setzen, dass wir nicht immer in diese Matrix reingehen. Also immer wieder in diese Falle tappen.
Aber wie können wir das
Das Erste, das zunächst mal das Wichtigste ist, miteinander reden. Und ich finde es beispielsweise wirklich sehr, sehr gut, wenn in jeder Stadt wirklich mal Linke und Rechte sich zusammenfinden würden und miteinander sprechen würden. Ich sage das ganz offen, eine Einladung angenommen, bei einer AfD in Schleswig-Holstein zu sprechen und da demonstrierte die Antifa. Und ich habe dem Veranstalter dann gesagt, ich würde bitten, dass, wenn die versprechen, ruhig zu sein, und das haben sie dann auch eingehalten, dann sollen sie bitte mit reinkommen. Und es saßen dann, ich glaube, um die 8 Leute auch hinten. Einer wollte mich in so eine ständige Diskussion drängen. Der hat also, glaube ich, 3, 4, 5 Fragen gestellt. Irgendwann wurde er ruhig und hat mir dann 2 Stunden auch mit zugehört. Den habe ich dann hinterher ein Buch geschenkt. Wir haben dann wirklich nett miteinander gesprochen. Sie haben mir das Versprechen abgegeben, dass jeder von Ihnen auch mein Buch dann lesen würde. Das kann ich natürlich nicht überprüfen, aber ich glaube denen das, weil die wirklich einen sehr interessierten Eindruck machten, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, dass ich in keiner Weise ihr Feindbild bediene, sondern dass ich mich wirklich wahrhaftig für Frieden, Freiheit und Wahrheit einsetzen möchte. Und welcher Mensch möchte das denn eigentlich nicht? Also ich glaube, dass die wenigsten Menschen Kriegstreiber sind und sich darüber freuen würden, wenn sie morgen in einem Schützengraben liegen würden und auf andere Menschen schießen könnten und sie töten könnten. Ich glaube, dass die allerwenigsten Menschen auf diesem Planeten das wirklich wollen. Wir alle sehnen uns doch nach unserem Seelenfrieden, nach unserem Frieden mit der Umwelt. Wir alle sehnen uns nach Freiheit, dass wir eben tun und lassen können und auch denken können und sagen können, was wir fühlen, was wir meinen gerade, was wir für richtig halten. Und wir alle möchten doch auch gerne von unseren Mitmenschen mit Wahrhaftigkeit letztlich konfrontiert werden und nicht mit Unwahrhaftigkeit. Also, oder möchten Sie gerne von Ihrem Partner oder von Ihren Freunden oder von Ihrem Arbeitgeber angelogen werden? Nein, wir alle lieben doch die Wahrheit. Und mir ist es so wichtig mit diesem Buch, dass wir erkennen, so wie Sie das gerade auch ansprechen, dass es wirklich Muster gibt, dass es nicht nur Entwicklungen gibt, die uns jetzt nur in dieser Phase beschäftigen und beeinflussen, sondern es gibt auch diese Aussage, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und wenn wir erkennen, dass letztlich immer wieder mit Hass und mit Angst gearbeitet wird, und wenn wir erkennen, welche Kräfte dahinter stecken, es geht letztlich immer, wie Kardinal Farley sagt, es geht immer ums Kapital. Heute haben wir doch dieses Primat der Politik längst zu Grabe getragen. Es gibt supranationale Institutionen, nehmen wir in Europa die Europäische Union, wenn wir darüber hinausgehen, sogar bis hin zu UNESCO,
UN. Da wollte ich jetzt drauf kommen, weil Sie kritisieren ja doch auch die Struktur der Europäischen Union. Und wenn man überlegt, es war ja eigentlich eine Wirtschafts- und Finanz- Union. Darum ging es ja gerade.
Aber ich möchte nur sagen, das Primat der Politik, das ist ja nicht mehr nur deshalb ad acta gelegt heute. Wir haben nur noch reine Schaukämpfe im Deutschen Bundestag aufgrund supranationaler Institutionen wie der Europäischen Union, die in Wirklichkeit regieren, sondern auch aufgrund von supranational tätigen Konzernen. Ich darf nur mal darauf aufmerksam machen, dass ein Konzern wie Amazon von 2008 bis 2018, ich zeige es ja im Buch mit einem Link, rund 27 Milliarden Dollar verdient hat, aber nur 791 Millionen Dollar Steuern gezahlt hat. Das sind weniger als 3% Steuerquote. Ich glaube, jeder von uns hier in diesem Raum zahlt mehr als 3% seines Einkommens an Steuern. Und wenn man sich so etwas vor Augen führt, wie ist das denn überhaupt möglich? Wenn ich Steuerflüchtling werden wollte, also für mich beispielsweise, diesen Verlag, den ich gründen musste, weil der Finanzbuchverlag plötzlich von der Bonnier-Gruppe ein Veto eingelegt bekam. Die wollten ja mein Buch bringen. Der Finanzbuchverlag, der traute sich ja auch, das letzte Buch von Thilo Sarrazin rauszubringen. Aber hier kam dann ein Veto von der Bonnier-Gruppe. Ich habe dann einen eigenen Verlag gegründet. Wenn ich diesen Verlag in der Schweiz beispielsweise eingerichtet hätte, wäre das steuerlich für mich viel nachteiliger gewesen. Ich hätte sogar mehr Steuern zahlen müssen als in Deutschland. Es gibt so verschiedene, würde jetzt alles zu weit führen. Ich will nur sagen, diese großen Konzerne, sie haben alle Möglichkeiten. Sie haben die besten Justiziare. Sie haben die besten Steuerberater. Sie nutzen Steueroasen. Und das Ganze macht unseren Mittelstand kaputt. Und damit macht es die Mittelschicht kaputt in unseren Staaten. Und ich sehe somit mit großer Sorge die nächsten vor uns liegenden Jahre für die Europäische Union. Da halte ich überhaupt nichts von dem Schönwettergerede und von diesen Beschwichtigungen unserer Politik. Nein, wir stehen, und auch da ziehe ich ja Bilanz der Regierung Merkel von 2005 bis heute, wir stehen vor ganz schweren Zeiten. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht zulassen, dass dann Angst und Hass regieren, weil dann würde das Ganze natürlich auch zur Spaltung der Gesellschaft bis hin zu Gefahr von inneren Unruhen in Westeuropa führen. Und das gilt es in den kommenden Jahren zu verhindern. Wir müssen wirklich alles dafür tun, den Menschen jetzt die Augen zu öffnen.
Also im Moment ist ja die größte Angst, so in der Gesellschaft hat man das Gefühl, die Klimakrise und nicht die Bankenproblematik. Wird da wieder abgelenkt, fremdbestimmt? Oder wie können Sie sich erklären?
Was dahinter steckt, beschreibe ich ja im Buch. Natürlich dient dieses Thema der Ablenkung. In welchem anderen Land der Erde wird das Thema Klimaschutz so in den Fokus gerückt wie in Deutschland? In keinem einzigen anderen Land auf diesem Planeten. Es dient der Ablenkung. Es lenkt momentan in Deutschland ab von den ganz großen Gefahren für unser Land. Und die stecken in der Finanzpolitik, die stecken auch in der Migrationspolitik. Und ich möchte nur darauf aufmerksam machen, wir haben einen Anteil an der Bevölkerung in der Europäischen Union, die Deutschen, von 16%. Aber zwischen 2015 und 2018 wurden 41% aller Asylanträge in der Europäischen Union in Deutschland gestellt. Von 2010 bis 2018, und diese Fakten sind im Buch für jeden nachvollziehbar, verifizierbar dargelegt, waren es 36% aller Asylanträge.
Aber und Sie Frau wurden ja auch eingeladen. Also Frau Merkel Frau, hat ja, ja öffentlich
das
gesagt.
Das habe ich ja bereits im Buch Kontrollverlust alles sehr ausführlich dargelegt. Da beschränke ich mich nur auf wesentliche neuere Fakten aus der Entwicklung der letzten zwei Jahre. Wissen die Menschen überhaupt, dass inzwischen rund 35-36% aller Hartz-IV-Empfänger Ausländer sind? Und das sage ich ja jetzt nicht, um jetzt gegen Ausländer Ressentiments zu schüren, sondern ich sage einfach, dass es zu einer völligen Überforderung des Staatswesens in der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren kommen wird, wenn wir diesen Kurs weiter
Aber wird
fortsetzen.
Es nicht überall global so sein? Denn wir haben die Digitalisierung, die Roboterisierung, weniger Arbeitsplätze werden da sein, automatisiertes Fahren
und dennoch so redet man den Menschen hier ein, wir brauchen massive Migration. Es gibt ja verschiedene Studien, auch der Bertelsmann Stiftung, dass wir über 260.000 Migranten im Jahr brauchen, obwohl genau das zu erwarten ist, was Sie gerade ansprechen. Und nochmals, es kommt ja nicht dazu, dass hier Fachleute reinkommen. Nochmals, der Anteil, der hat, ich zeige ja einen Chart, wie die Entwicklung von 2005 bis heute ist bei den Hartz-IV-Empfängern.
Das hat ja selbst der Herr Seibert, der Pressesprecher, neulich gesagt, dass er ihm ganz bewusst ist, dass es eigentlich nur die Leute herschaffen, die schon ein bisschen Geld haben. Denn die Ärmsten der Ärmsten, die schaffen das gar nicht bis hierher.
Auch das. Aber ich will heute gar nicht so sehr jetzt hier auf die Migration eingehen, sondern was mich viel mehr bekümmert ist, dass wenn wir uns die Politik anschauen in Deutschland, dann glaube ich, dass die Menschen draußen erkennen, dass das keine Politik ist, die die Zukunftsfähigkeit unseres Landes stärkt.
Wie sehe denn so eine Politik aus?
Na, also schauen Sie, Ich habe ja mal so ein bisschen ketzerisch gesagt, anscheinend handelt die Frau Merkel nach dem Motto, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzielte reicht. Ja, Sie brauchen sich nur mal also nennen wir doch mal wirklich Fakten, wie ich es 2017 schon im Buch Kontrollverlust dargelegt habe. Damals habe ich gesagt, dass die Migrationskosten bei rund 35,4 Milliarden Euro lagen. Das waren aber nur die offiziellen Kosten. Es gibt ja, danach gab es in der Neuen Zürcher Zeitung mal einen Zeitungsbeitrag, wo ja berichtet wurde, was die Wirtschaftsweisen zusammenrechnen, was zwei Forschungsinstitute in Deutschland zusammenrechnen. Die kamen dann auf 50 bis 55 Milliarden Euro. Und damals habe ich dagegen gestellt, dass die gesamten Investitionen des Staates auf allen drei Ebenen, der Bund, die Bundesländer und die Kommunen, gerade mal damals bei 33 Milliarden Euro lagen. Dass wir für Autobahnen und Bundesstraßen gerade 3 Milliarden Euro ausgeben. Dass wir gerade mal 34 Milliarden.
Verkehrsminister hat jetzt etwas mehr ausgegeben und in den Sand gesetzt mit der Maut.
Ja. Dass wir nur 34 Milliarden Euro an Kindergeld ausgezahlt haben. So, wenn man sich das vor Augen führt, ich glaube, dass viele Familien in Deutschland eben nicht sehen, dass sie ausreichend Kindergeld haben, dass es ihnen eben nicht leicht fällt, ihre Kinder angemessen großzuziehen. Und da müsste der Staat Zukunftsvorsorge für die Gesellschaft betreiben. Wenn ich in den neuen Bundesländern unterwegs bin, dann erzählt man mir, dass die DDR-Regierung damals durchaus sogar eine vorausschauende Geburtenpolitik betrieben hat. Was macht unsere Regierung da? Wir reden von Digitalisierung und sind in allen Bereichen, zählen wir weltweit zu den Schlusslichtern. Es wird also nur geredet. Es wird zu wenig investiert. Und was ich dann wiederum mit Sorge sehe, ist, wie wir Deutschen in der Europolitik letztlich ja überhaupt nicht mehr unsere Interessen vertreten. Wir haben einen Finanzminister, der anscheinend jetzt Seite an Seite mit Macron marschiert für Euro-Finanzminister, Euro-Haushalt, Euro-Bankenunion, Euro-Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort. Und ich zitiere ja aus Le Figaro an einer Stelle, auch zeige da den Beweis, eine ganz seriöse Quelle, dass in Le Figaro, dieser renommierten Zeitung Frankreichs, 1992 einmal stand, Maastricht ist wie Versailles, nur ohne Krieg. Ja, und Versailler Vertrag, ne, 1918, der hat uns unglaubliche Lasten aufgelegt. Die vergleiche ich im Buch ja auch mit denen, die wir den Franzosen 1871 auflegten. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich der wahren Geschichte zuwenden. Und ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt im Besitz der absoluten Wahrheit mit diesem Buch bin. Das wäre völlig vermessen. Deshalb war es mir so wichtig und ich habe im Internet ja sogar auf der Seite zum Buch fremdbestimmt.com alle Quellen offengelegt, damit jeder diese Quellen verifizieren kann. Nochmals, man sieht es ja auch hier, ich habe mir diese Quellen besorgt. Ich habe auch viele falsche Zitate und falsche Quellen dabei überführt, die ich dann nicht in das Buch aufgenommen habe, aus verständlichen Gründen. Und mir ist es wichtig, dass die Menschen einfach dieses Wissen, diese Information nutzen, um selbst zu hinterfragen.
Sie sprechen oft von Aufklärung 2.0, die geführt werden müsste. Und Sie zitieren oft auch in Vorlesungen Kant oder auch die alten
Habe Augen, mutig, ja? deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Ja.
Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir in uns hineinhorchen, wenn wir unsere Umwelt beobachten, was passiert denn gerade? In Wirklichkeit sind die Menschen alle in ihrem Hamsterrad. Viele müssen sich einfach auch um ihre Existenz kümmern. Ich sehe mit Entsetzen, ich habe mal von Barbara Ehrenreich vor ganz langer Zeit, einer US-Schriftstellerin, ein Buch gelesen. Ich meine, das hieß Working Poor. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Oder Arbeit pur, Working Poor. Und sie hat ein Experiment gemacht. Sie ist für, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre in den Niedriglohnsektor in den USA, das war aber schon in den Ende der 90er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, gegangen und hat 3-4 Jobs parallel gemacht. Und hat dann also auch eines gesagt, wenn du 3-4 Jobs machen musst, du hast überhaupt keine Zeit mehr, dir auch nur eine Minute Gedanken zu machen über eine bessere Welt, über die Veränderung
deines Lebens. Vielleicht ist das ja die Taktik.
Bingo. Also nach meiner festen Überzeugung steckt das dahinter. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, den Menschen zunächst mal in einer schonungslosen Analyse das Ausmaß der Fremdbestimmung, das Ausmaß der Täuschung darzulegen. Wir müssen ihnen zeigen, was die Feinde von Frieden, Freiheit, Wahrheit im Schilde führen. Und wir müssen ihnen dann eben alles nach meinem Dafürhalten auch das Rüstzeug geben, wie wir zur Selbstbestimmung kommen können. Mein Wunsch ist es, dass wir in Deutschland, und ob wir links sind, rechts sind oder aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Ich war ja selbst mal 26 Jahre CDU-Mitglied. Aber wir müssen nach meiner festen Überzeugung über Parteigrenzen hinweg uns einsetzen für eine Massenbewegung für direkte Demokratie. Weil wer jetzt glaubt beispielsweise, da werden wir jetzt, auch wenn ich bei der AfD eingeladen bin, wenn man glaubt, man muss das Seelenheil bei der AfD suchen, oder wenn Linke glauben, sie müssten das Seelenheil bei den Linken suchen. Also wir sehen doch alleine, wie rabiat und rücksichtslos jede Partei oftmals irgendwann mit ihren Matadoren umgeht. Mir tat die Sarah Wagenknecht sehr, sehr leid, wie sie, ich glaube, bei dem vor- oder vorvorletzten Bundesparteitag von ihren eigenen Parteifreunden behandelt wurde. Also das, ich hätte noch nicht einmal für möglich gehalten, dass AfD-Leute mit solchen Giftpfeilen auf Sarah Wagenknecht schießen würden. Was ich auch interessant fand, als ich kürzlich eben bei der AfD da sprach, habe ich also Sarah Wagenknecht erwähnt und gesagt, dass ich beim Bargeld, vielleicht auch bei der Migration in vielen Bereichen, auch bei der Kritik an supranationalen Konzernen, Emerson hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, dass ich da in vielen Bereichen mit ihr Übereinstimmung sehe. Was sie damals zu Stalin sagte, vor ganz, ganz langer Zeit, da habe ich einen Dissens, aber da hat sie sich ja selbst auch von distanziert. So, da haben viele bei dieser Veranstaltung genickt, und zwar nicht nur jetzt die von der Antifa dort dann hinten saßen. Und ich finde es toll, wenn wir wieder in solche Gespräche kommen, wenn wir miteinander reden, wenn wir dabei einander zuhören und wenn wir auch eines akzeptieren. Es gibt bei den Linken, bei den Grünen, bei den Schwarzen, also bei der CDU/CSU, bei den Roten, bei der SPD und bei der AfD, gibt es überall, nach meiner festen Überzeugung, Menschen, die idealistisch sind. Also wenn sie an der Basis sind, werden sie feststellen, sie haben in allen Parteien ganz viele Idealisten. Das Schlimme ist nur, je höher man kommt in den Parteien, es ist in jeder Partei so, desto mehr entfernt man sich von dem Idealismus und man nähert sich letztlich dem reinen Machtinstinkt, dem reinen Machtgabe an. Und vielleicht darf ich nur mal die folgende Anekdote erzählen. Ich saß mal mit einem Spitzenpolitiker beisammen, Anfang letzten Jahres, und sagte so zu ihm, dass ich gerne mal eine Rampensau bin, also gerne einfach mal einen Vortrag halte, in die Öffentlichkeit gehe, das hätte er heute gesehen, aber ich wollte nie mit ihm tauschen. Und dann guckt er mich an, wieso nicht? Und dann sagte ich, ja, wenn Sie ehrlich sind, 90% Ihres täglichen Arbeitens, Ihres täglichen Doings, sind darauf ausgerichtet, Feindbeobachtung innerhalb Ihrer Partei, Intrigenspinnen, Ränkelspiele, alles innerhalb der Partei, ne, seinen Posten sichern, alles innerhalb der Partei. Und wenn man dann noch Zeit hat, bleiben 10% übrig, mal für eine Pressekonferenz, um eine Rede zu halten und um programmatisch sich Gedanken zu machen. Und da habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Das Interessante ist nur, der selbst antwortete, nein, ihm macht das total viel Spaß, so Strippen zu ziehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da trennen sich Welten. Deshalb ist mein Gefühl, dass, ich sage das immer ganz gern, nicht das Amt führt zur Störung, sondern die Störung führt zum Amt.
Thorsten Schulte, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank. Ja, hört sich sehr human an, die ganze Idee davon. Ich denke, wir brauchen noch relativ lange dafür, um diese Fremdbestimmung erstmal wirklich zu verstehen und daran zu arbeiten, um sie zu ändern. Danke, dass Sie hier waren.
Ja, herzlichen Dank. Und vielleicht von meiner Seite zum Abschluss noch, es ist kein Sprint, sondern es ist sicherlich Marathon, den ich mit diesem Buch beginne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Das war der RT Deutsch Podcast.